Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, der Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ich habe den Berken da, den Berken Menges von Cointracking. Servus.
Hi, servus.
Wir sprechen heute über den Bitcoin-Bullmarkt 2025. Warum fühlt es sich eigentlich so an, als hätte er noch gar nicht wirklich gestartet? Wo sind die Leute? Wo sind die Google-Nachfragen? Was ist der Grund dafür? Sind es die ETFs? Oder wie ich vermute, ist es einfach so, dass die richtige Mania-Phase so noch gar nicht losgegangen ist. Aber wir gehen noch viel, viel weiter. Wir sprechen über das Marketing von Bitcoin. Berken sagt, Bitcoin hat das beste Marketing. Er ist der Experte. Und wir sprechen darüber, wie das funktioniert für eine Marke, die keinen Chef hat und keinen Marketingchef hat und kein Zentrum hat und trotzdem so gut ankommt bei den Leuten. Warum aber es aber auch immer negative Argumente natürlich auch dagegen gibt. Gibt es Beispiele aus der Welt des Marketings dafür? Wir sprechen über die neue Medienwelt, wir sprechen über Fußball und ein bisschen Golf und die Frage, wie YouTube und Streaming und so weiter unser Nutzerverhalten verändert. Und das ist tatsächlich nicht nur bei Bitcoin, sondern auch bei vielen anderen Dingen eben mehr Eigenverantwortung braucht und dass das in dieser Welt der Möglichkeiten der Schlüssel ist, um ja ein, sage ich mal, gutes Leben zu leben. Und am Schluss sprechen wir über Michael Saylor und Jack Mallers und die ganze Strategie hinter Strategy, deren Marketingverhalten. Wirklich eine lustige, spannende Folge. AI kommt vor und die ganze Beschleunigung durch Technologie. Wir knüpfen ganz, ganz viele Dinge zusammen und kommen natürlich am Schluss drauf. Bitcoin gefällt uns. Wenn ihr Cointracking nutzen wollt, dann macht das gerne über meinen Link. Spart Geld bei eurem Steuertool, also Steuern ausrechnen, Steuerreport, 10% über den Link, den ich in die Shownotes packe. Und wenn ihr mit Bitcoin bezahlt, was bei Cointracking Gott sei Dank möglich ist, spart ihr nochmal 5%. Auf jeden Fall gleich reinschauen. Berken, du hast gesagt, am 31.07. ist in Deutschland wieder eine Steuer-Deadline.
Exakt, genau. Für alle, die 2023 die Steuer machen müssen.
Wichtig, nicht vergessen, aber wir sprechen natürlich nicht nur über das langweilige Thema Steuern, sondern eben über all die Dinge, die ich jetzt gerade angekündigt habe. Und jetzt sage ich, halt ich den Mund und sage, Film ab. Herzlich willkommen, Berken Menges von Cointracking. Jetzt haben wir es geschafft, jetzt bist du in Wien.
Danke für die Einladung, Nico. Ich freue mich, hier zu sein.
Ich freue mich sehr. Du kommst aus Bayern, aus München bist du hergekommen,
ja,
oder?
Genau. Ja, gestern Abend angekommen, heute guten Schlaf und jetzt freue ich mich mit dir gemeinsam auf den Podcast.
Sehr, sehr, sehr gut. Wir sprechen heute über deine Erfahrungen jetzt mit dem Bullenmarkt, was du siehst von der Seite von Cointracking auch. Ihr macht ja Portfolio-Tracking, ihr macht Steuertools. Wie läuft das Geschäft?
Ziemlich gut. Also das ist schön zu sehen und natürlich auch spannend zu verfolgen. Also aus Marketing-Sicht ist es immer spannender, weil ich eben, dass das mein Gebiet ist und da beobachte ich natürlich auch immer, wie sich das verhält. Weil im klassischen Marketing hast du halt immer eine gewisse Konstante. Im Krypto-Marketing nenne ich es jetzt mal, ja, zu, oder Bitcoin-Marketing, also ein Auf und Ab, je nachdem eben, wie aktuell die politische Lage ist, so wie der Bitcoin-Preis und. Und jetzt gerade sehen wir es echt tatsächlich so ein bisschen abflachen, trotz der Tatsache, dass es eigentlich eine existierende Euphorie geben sollte, die nicht existiert eben, ist das so ein bisschen, was du siehst, auf der Social Score zum Beispiel auch, über die sozialen Medien
relativ
low. Was ist
das Social Score? Was heißt das?
Also ich glaube, das Social Score berechnet, wie aktiv in den sozialen Medien nach Krypto und Bitcoin gesucht, aber auch dann dementsprechend die Video-Views ansteigen und. Und der ist gerade relativ low. Also du kannst einfach mal auf Google eingeben und der ist gefühlt fast bei null. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ich habe es letztes Mal vor ein paar Wochen angeschaut, aber da waren wir auch schon über 100.000, soweit ich weiß, ja.
Woran glaubst du, liegt das? Woran liegt das, dass wir jetzt wirklich das Gefühl haben, hey, Bitcoin ist bei 100.000? Ich glaube, der Pius Sprenger hat letztens auch gepostet, hey, Bitcoin geht Richtung Alltime-High und keine Sau interessiert. Ja? Ich meine, was passiert da?
Ich glaube, das hat mal einer unserer Partner gesagt, in einem Video, das ganz gut zusammenfasst ist, einfach aufgrund der ETFs tatsächlich. Ich glaube, dadurch, dass der Preis ja immer kontinuierlicher steigt, was ja eigentlich schön ist und gut zu sehen ist, die Adoption steigt ja dadurch auch so in einer gewissen Art und Weise, ist die Schwierigkeit aber, dass diese Euphorie nicht kommt, weil es ja nicht die Kleinanleger sind, die das ganze Thema hier vorantreiben, sondern die Institutionellen. Das heißt, das Geld fließt rein und was viele hoffen, was ich jetzt auch wirklich beobachten konnte, privat, so wie jetzt wirklich arbeitstechnisch ist, dass ja dieses ganze Altcoin-Thematik ja auch sehr krass drunter leidet, weil da kein Geld, kein Zufall Überfluss ist. Das heißt, da sind viele am Frustrieren, wobei der Bitcoin-Preis ja schön den Weg geht, den er auch gehen sollte. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Diskrepanz, die aktuell herrscht. Und dadurch ist es auch so ein bisschen leise, weil niemand Neues dazu kommt. Die drin waren, sind immer noch drinnen. Mhm. Teilweise kam wahrscheinlich so ein bisschen, ich glaube, Ende letzten Jahres kam auch in meinem Umfeld so ein bisschen schon die ersten Leute, oh, jetzt habe ich mitbekommen, weil der Bitcoin ja auch wieder gestiegen ist. Und dann haben auch geweckt, dass allgemein die Stimmung steigt. Wir hatten auf YouTube tatsächlich auch wieder mehr Views und so weiter. Und da sind auch ein paar Steuervideos zum Beispiel sehr, sehr stark durch die Decke gegangen aus unterschiedlichen Ländern.
Aber auch, weil es halt Ende des Jahres ist. Ende des Jahres ist immer ach, scheiße, war da noch was mit
das
Steuern?
Das stimmt. Ja. Aber es ist jetzt auch nicht gegeben. Also das heißt nicht, dass wir Ende des Jahres jedes Mal diesen Boom bekommen. Ja. Aber in dem Fall war das halt so ein Katalysator, der eben dadurch nochmal zustande kam, was schön für unser Team war. Und jetzt ist das alles, bleibt das natürlich wieder aus so ein bisschen. Und das merkt man, da passiert nicht viel aktuell. Auf Twitter, Instagram sowieso ein bisschen wenig, aber YouTube und Co. Ich weiß nicht, wie ist denn bei dir? Merkst du da irgendwas?
Also ich finde ja die Idee mit dem ETF, aber da muss ich widersprechen. Einerseits kannst du sagen, okay, ja, wenn jetzt quasi, wenn ein institutioneller Anleger sagt, wir wollen jetzt Bitcoin, dann müssen ja nicht, der hat vielleicht 10 Millionen, aber der muss halt nicht 10 Millionen mal googeln. Der googelt halt nur einmal, okay, das kommt dann nicht im Social Score vor. Genau. Aber ich glaube, es gibt natürlich mehr institutionelle Nachfrage, aber die meisten, die, glaube ich, ETFs kaufen von Anfang an, und das ist bisher, sind ja fast, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, die meisten sind wahrscheinlich Bitcoiner, die ein bisschen umschichten, im Sinne von, da habe ich ein bisschen was in echten Bitcoin und da habe ich ein bisschen was, weil, oder sind zum Beispiel Bitcoiner, die in Amerika die Geld in ihren 401ks haben und bisher mit einem gewissen Pool ihres Kapitals gar nicht auf Bitcoin zugreifen konnten, die gehen jetzt in ETFs. Das ganz große institutionelle Geld, ja, Abu Dhabi hat gekauft, das kommt schon, aber es ist noch, das dauert. Bis die wirklich auch die Mühlen, die malen langsam, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, richtig, zum richtigen Trend wird es wahrscheinlich erst im nächsten, also nicht jetzt in diesem Zyklus, sondern erst im nächsten.
Warum glaubst du dann, ist es dann der Unterschied zwischen, also jetzt sind ja auch wieder gewisse Staaten in den USA, glaube ich, vor ein paar Wochen mal wieder in den Zeitungen, dass sie jetzt anfangen können, ihre Treasury mit Bitcoin aufzutoppen. Ja. Warum glaubst du dann, dass 2021 oder 2020 zum Beispiel dann, wo der Hype damals kam, und da hat man wirklich diese Euphorie auch gespürt, würde ich behaupten. Das war auch für mich auch der erste Zyklus, den ich emotional so miterleben durfte. Warum glaubst du, war es dann damals anders und jetzt nicht? Also wenn du sagst, die ETFs sind zum anders. Beispiel.
Das ist ja der Hauptpunkt.
Okay. Du sagst, das ist von dem sozialen Engagement in den sozialen Medien auch gleiche Effekt, oder?
Ich glaube, dass wir sind zwar über 100.000 gegangen, wir sind auf ein neues Allzeithoch gegangen. Das hat ja auch durchaus Aufmerksamkeit gebracht. Du hast ja auch erzählt,
genau.
Das war der Trump-Push der nach der Wahl im November. Da ist er dann über 100.000 gegangen. Aber die richtige Maniephase, wo jeder und deren Mutter dann über Bitcoin redet, die kommt immer erst am Ende des zweiten Jahres nach dem Halving. Mhm. Das heißt Ende dieses Jahres. Mhm. Ja? Oder wann war das Halving? War 23 oder 24? Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen.
Ich glaube, es ist 24.
Also 24. Im ersten Jahr nach dem Halving.
Ja.
Das war 2017 so.
Ja.
Da waren wir, glaube ich, im Dezember sind wir dann Richtung fast $20.000 gestiegen. Und das war eben auch im letzten Bullrun so. Wobei der letzte Bullrun ein bisschen eine Anomalie war, weil da hatten wir dieses Double Top.
Ja.
Und das hat sich dann zeitlich leicht verschoben, und ich möchte jetzt auch gar nicht sagen, dass wir da jetzt uns daran festhalten sollten, aber die ganz große Euphorie ist ja dann erst da, wenn das Ding anfängt, dann wirklich wöchentlich um 10.000 zu steigen, theoretisch, alles not financial advice, und dann wirklich die Leute sagen, fuck, also die richtige FOMO kommt dann erst.
Ja, verstehe ich. Also ich habe 2021 Q1 damals schon noch eine krassere Euphorie gespürt, meiner Meinung nach, als jetzt Q1 diesen Jahres, zum Beispiel, wenn man das verhältnismäßig sieht, wie ein Jahr nach dem Bitcoin-Halving so. Bin mal gespannt. Vielleicht können wir am Ende des Jahres nochmal drüber sprechen, ob das dann tatsächlich der Fall ist. Natürlich kann es auch sein, dass halt natürlich relativ gesehen immer weniger Leute vielleicht auch dazukommen, weil eben die Leute, die da irgendwie einfacher abzuholen waren, bereits drin sind und die jetzt so ein bisschen auch von den Emotionen, jetzt in dem Fall ich zum Beispiel, mit den Emotionen ja schon ein bisschen ausgeleierter sind, sage ich mal, und denen es schwieriger fällt. So dieses
emotional abgestumpft.
Ja, exakt. Oder abgestumpft, genau, ist das bessere Wort dafür. dass man da gar nicht das alles so miterleben kann und dass jeder, der neu dazukommt, wirklich diese erstmalige Euphorie auch mitnimmt. Das ist vielleicht auch eine Perspektivensache, aber da bin ich mal gespannt. Ich beobachte das weiter natürlich und ob das am Ende des Jahres dann so ist, wie du sagst.
Das ist
wäre schön zu sehen tatsächlich, weil das spannend ist, finde ich, immer aus Marketing-Sicht.
Das ist natürlich nur eine Vermutung. Ja, aber das wäre quasi, würde mich jetzt nicht wundern, wenn es sich so verhält, wie schon in den letzten zwei Zyklen.
Ja.
Ich würde auch sagen, Michael Saylor hat vor kurzem gesagt, ja, also der Winter is not coming. Ja, also quasi hat ein bisschen zu viel Game of Thrones geschaut. Ja. Und ich, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also das wird schon wieder auch einen Bärenmarkt geben, meiner Meinung nach.
Ja.
Aber was ist schon meine Meinung? Das ist ja auch nur mein Gefühl. Die Geschichte mit dem... Es gibt einen Unterschied zum letzten Bullrun, der dieses Mal nicht gegeben ist. Es gibt keine Lockdowns. Es war schon damals so, dass wirklich viele Leute ins Rabbit Hole hineingefallen sind, weil sie Zeit hatten, sich den Content reinzuziehen, weil sie Zeit hatten, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil sie auch angefangen haben, weißt du, du arbeitest für Cointracking, ihr macht Steuertools, ihr macht Portfolio-Tracking, und mit dem Code, was Bitcoin bringt, bekommt man 10% und wenn man mit Bitcoin zahlt, nochmal 5%, also ziemlich cool. Und ich mache Podcast und wir sind da voll dran.
Ja.
Aber 9 von 10 Leuten kümmern sich ja nicht mal um ihr Geld. Ja. Geschweige denn Bitcoin. Ja? So. Das heißt, diese 9 von 10 Leute kommen entweder, weil sie Zeit haben, also weil sie plötzlich, jetzt habe ich Zeit, jetzt kann ich mich mal kümmern, vielleicht mal an Geld-Podcast und lande dann bei Bitcoin. Oder sie kommen, weil der Nachbar oder der Cousin, der Cousin hat Coin XY gekauft und jetzt hat er irgendwie 10.000 Euro gemacht. Ja? Und das ist diese FOMO und die haben wir noch nicht erreicht. Die müsste dann Ende des Jahres kommen.
Das stimmt. Aber ich habe das tatsächlich Ende letzten Jahres zum ersten Mal so ein bisschen gespürt, dass das schon öfter jetzt vorkam. Irgendwie WhatsApp-Nachrichten von Freunden, die dann meinen, jetzt habe ich davon gehört, so ungefähr. Und dann weiß man ja, jetzt in meinem Fall zum Beispiel, dass ich bei Coinchecking arbeite, das hat irgendwas mit Krypto zu tun und was weiß man darüber allgemein, was es sein soll. Man kann ja da eh nichts sagen. Also so wie du es jetzt auch sagst, das sind alles Vermutungen, das sind alles Theorien, die man selber aufbaut. Da kann man ja gar nichts dazu sagen. Sollte man auch nicht, meiner Meinung nach. Jeder sollte seine eigene Erfahrung machen. Ich mache immer Buchempfehlungen tatsächlich. Sag dann, lies dir lieber das Buch durch oder schau dir hier Podcasts an. Also oft immer das, was ich am Anfang auch gelesen hatte, der Bitcoin-Standard.
Ja, okay.
Damit ist, glaube ich, der Einstieg erstmal gut gesegnet, weil man da wirklich versteht auch, wo die Idee vielleicht herkommt. Und dann ist jeder, glaube ich, seinem eigenen Willen und seinem eigenen Schicksal überlassen, wie er dann zu welchen Informationen kommt, weil da gibt ja viele Richtungen so.
Aber ist das
Podcasts
nicht,
anhören
ist das nicht? Ja, ich meine, bei Podcasts hast du den Vorteil, dass es einfacher zu verdauen ist und den Nachteil, oft reden die dann eine Sprache, die verstehst du einfach nicht. Das ist so, wie wenn du, keine Ahnung, noch nie in deinem Leben dich mit Fußball beschäftigt hast, kannst du auch nicht in den Fußball-Podcast einsteigen, verstehst du auch kein Wort.
Ja, ja? Das stimmt.
Aber ist das Bitcoin-Standard nicht auch echt C als erstes Werk gleich?
Fand ich nicht. Also ich weiß nicht mehr, ob ich irgendwie ansatzweise irgendwelche Videos gesehen hatte oder mich irgendwie informieren konnte, bevor ich das Buch gelesen habe. Aber als ich das erste Mal gelesen habe, hat es mir eigentlich relativ schnell und in einfachen Worten die Augen geöffnet, weil man die Zusammenhänge gut verstanden hat. Natürlich muss man auch verstehen, also auch wenn man anfangs rangeht, finde ich es immer gut, kritisch ranzugehen. Zu wissen, das ist ja so ein Pro-Bitcoin-Buch an sich, so, weil das wird ja auch Pro-Bitcoin geschrieben. Da ranzugehen und sagen, okay, guck mal, ich lese mir das jetzt mal durch, ich schaue mir das an und überlege mir, welche Lücken es geben könnte in diesem ganzen System. Und dann recherchiere ich, okay, stimmt das? Und was ist hier? Und was ist da? Und was in dem Fall? Und. Und dann findet man ja mal auf alle Fragen eine Antwort. Aber in dem Fall fand ich es tatsächlich nicht so zäh jetzt, wie du meintest. Ich habe es ganz smooth durchlesen können, hat mir mega Spaß gemacht und dann habe ich halt darauf aufbauend mir dann zum Beispiel Videos angeschaut, Podcasts angehört. Damals gab es da noch viel weniger, als es heute gibt, zum Glück. Und da kann man heute sich viel mehr anschauen.
Und dann hat man eben, so wie du richtig sagst, durchaus so eine Art Karriere. Und die Karriere beginnt mit großer Begeisterung und du bist jeden Tag dabei und dann geht's runter und dann willst du eigentlich nichts mehr davon wissen und dann irgendwann bist du ein bisschen jaded. Ja?
Ja.
Und das ist, glaube ich, das ist Gefühl, wo jetzt alle sagen, ja, irgendwie ist komisch, das Interesse ist nicht hoch genug, ja, weil es fehlt diese Welle an neuen, quasi begeisterten Leuten, die sagen, habt ihr nicht gewusst, Inflation, Fiat Money, morgen geht die Welt unter, Bitcoin jetzt, ja, und das kommt halt wirklich erst in dieser Mania-Phase.
Ja, guter Punkt. Und vielleicht ist es auch so, dass die Erwartungshaltung auch immer weiter wächst des Publikums, was jetzt Bitcoin oder Krypto angeht, weil man eben immer mehr Daten hat aus der Vergangenheit und vieles muss sich nicht wiederholen, aber reimt sich ja, sagt man immer so schön. Und dadurch steigt auch die Erwartungshaltung, weil man immer mehr Theorien hat und okay, das müsste jetzt passieren und so müsste alles verlaufen ungefähr. Und dann entsteht ja auch eine gewisse Hoffnung und Erwartungshaltung, die dann natürlich nochmal schwerer zu toppen ist, als wenn du mit wirklich Planlosigkeit oder mit weniger Ahnung reingehst und mit weniger Daten aus der Vergangenheit und dann positiv überrascht wirst, dass gewisse Dinge oder gewisse Euphorien entstehen. Weiß ich nicht, das sind auch wieder marktpsychologische oder ich finde auch marketingpsychologische Themen drin. Wie gesagt, ich habe es in einem deiner letzten Podcasts, glaube ich, damals auch gesagt. Ich fand es auch mega spannend, als ich noch gar nicht bei Cointracking war, einfach Videos anzuschauen. Also wir wissen ja, es gibt ja im YouTube-Bereich auch viele, die dann irgendwelche Coins schillen und. Yeah. Und was da alles passiert wird, was da alles versprochen wird und was da in Menschen auch ausgelöst wird, indem man solche Versprechen oder Informationen preisgibt, so. Das spielt alles, glaube ich, auch für die zukünftigen Leute, die dann irgendwann später nochmal trotzdem investieren, auch eine Rolle in der Erwartungshaltung der Themen, die sie dann haben. Hoffentlich natürlich nicht, also in Bezug auf Bitcoin ist es ja relativ einfach und verständlich, langfristig gesehen, aber alles andere ist natürlich komplizierter. Und da sind die Leute ein bisschen, glaube ich, abgebrannter.
Aber was, jetzt ganz ehrlich mal, weil ihr da auch wirklich den Blick drauf habt. Ja, in unserer letzten Folge haben wir ganz stark davon geredet, dass die Meme-Coins, und Meme-Coins sind immer noch ein Ding, aber Meme-Coins sind ja auch irgendwo das Eingeständnis, dass das alles pointless ist.
Ja.
Was gibt's denn jetzt noch im Krypto, wenn man ganz ehrlich ist?
Gute Frage. Ich habe keine Antwort drauf. Also ich finde, es gibt interessante Themen, interessante Technologien. Ich finde dieses Thema zum Beispiel Decentralized Finance mega spannend. Dadurch, dass jeder aus der Welt irgendwie Zugriff hat, man kann synthetische Aktien widerspiegeln. Natürlich ist die Frage, wie werden die gewährleistet und. So, ich finde das die Idee spannend. Die Umsetzung ist ein Fragezeichen. Ich bin nicht technisch versiert genug, um dann auch da reinzuschauen, zu gucken, ja, das macht alles vollkommen Sinn und genauso sollte man handhaben. Man kann da sich da sicher fühlen und das alles testen. Also ich persönlich teste gerne, weil ich einfach wissen will, in welche Richtung es geht, wenn jetzt das erste Mal ein Laptop auf die Welt kommt oder erscheinen sollte. Das war leider vor meiner Zeit, aber den hätte ich auch gern getestet, auch mit dem Hintergrund zu wissen, okay, ich bin vorsichtig, aber ich teste mal, weil ich wissen will, was das kann und was es ist und wie fortgeschritten es ist. So sehe ich das Ganze. Aber was den Real Use Case angeht, der Welt und so weiter, da ist man vorsichtig. Da sollte man auch, glaube ich, keine Behauptungen oder sowas treffen.
Es gibt einen.
Ja?
Stablecoins.
Ja.
Ja, findest du jetzt nicht aufregend, aber stell dir vor, du bist in keine Ahnung, Kenia, oder in Chile oder keine Ahnung, weißt du, was ich meine? Und du hast plötzlich auf deinem Handy Zugriff auf US-Dollar.
Ja.
Einfach so, ohne wen zu fragen.
Ja.
Das ist schon stark.
Ja, das stimmt auch. Ja, wenn man es so sieht, wieder ja. Also das betrifft ja auch wieder dieses Decentralized Finance-Thema, oder? Würde ja auch wieder den Zugriff, weil die meisten Leute zum Beispiel, ich weiß nicht, in welchen Ländern Afrikas das der Fall ist, da ist man ja sogar mit SIM-Karten, also hat man ja gar kein Bankkonto, sondern
genau.
Über SIM-Karten kann man ja Geld transferieren. Und
Pesa und so, ja.
Ja, genau.
Ja.
Und da muss man ja auch irgendwie die Möglichkeit dann haben, darauf Zugriff zu haben. Und wenn du jetzt dich nicht bei einer Börse anmelden kannst, dann musst du ja irgendwie dezentral darauf zugreifen können, dann mit einer Wallet oder sowas. Dann vereint es halt wieder diese zwei Geschichten. Dann ist die Frage, okay, wie sicher ist das? Was kann da passieren? Wer ist der
Provider? Es ist immer relativ. Weißt du, wie sicher ist es im Vergleich zu dem, was ich sonst machen könnte? Mit Bargeld durch die Gegend laufen oder ein Konto bei irgendeiner lokalen Bank vielleicht führen, das viel zu teuer ist und dann habe ich keinen Zugriff. Es ist immer relativ. Und ich glaube, die meisten, die jetzt in einem dritte Weltland oder auch zweite Weltland auf Tether setzen oder auf Krypto-Stablecoins setzen, einige werden sicher dann auch in Richtung DeFi gehen und da herumzocken und so, aber viele werden das gar nicht machen. Die werden einfach Dollar halten, vielleicht mal Bitcoin. Ja. Ja. Theoretisch geht es ja auch mit Bitcoin, aber mit Bitcoin hast du halt dieses Denominierungs... eigentlich ein Marketing... Dollar, eigentlich sollte man... Ich wollte dich fragen, was der Marketingmensch eigentlich zum Bitcoin-Marketing sagt, aber hat nicht der Dollar das beste Marketing? Dollar ist wie Coca-Cola, kennt die ganze Welt.
Ja, aber da wird ja ein bisschen aufgezwungen. Also ich würde sagen, Bitcoin hat das beste Marketing.
Yeah.
Also ich finde, das beste Marketing ist kein Marketing, richtig? Das heißt, wenn du es schaffst, ein Produkt so auf den Markt zu bringen, dass du wirklich kaum, weil der Need so groß ist, dass du kaum eigenes Marketing betreiben musst, dass es selber die Adoption so ein bisschen voranführt, organisch, dann ist das, finde ich, so das gesündeste Marketing, was es schaffen kann. Das hat Cointracking zum Beispiel ganz gut gehabt, weil Cointracking war 2012 das erste Tool weltweit, was so dieses Steuer- und Portfolio-Tool weltweit war.
Yeah.
Und dadurch, dass der Need da war, musste man gar nicht viel Marketing machen. Es gab ja auch kein Marketing-Team. Und dann ist das von sich aus international gewachsen. Und das ist dasselbe wie mit Bitcoin. Also
wie viele Länder bietet ihr inzwischen an?
Oh, über 100.
Wow.
Ja, wir haben Users unterschiedlichen Ländern, also auch teilweise Länder, wo teilweise eben gar keine Steuern anfallen. Wahrscheinlich nutzen sie dann uns als Portfolio-Tracker so. Aber klar, das ist ja auch anonym. Also wir können jetzt nicht unbedingt tracken, Pseudonym so rum, Krypto, ne? Wir können ja nicht tracken, wo aus welchen Ländern die kommen. Wir sehen es halt nur zum Beispiel mittlerweile, wenn man neu kaufen muss, kann man ein Land angeben und da geben es dann manche an. Und dann sehen wir zum Beispiel aus dem asiatischen Raum, teilweise aus Afrika, also Nigeria zum Beispiel. Spannend. Natürlich, genau.
Okay, aber das interessiert mich wirklich. Jetzt mal zurück. Du sagst, Bitcoin hat das beste Marketing. Kannst du ein Beispiel dafür nennen, also gut, Cointracking ist klar, hat auch ein Need, aber Cointracking ist halt eine Firma.
Genau.
Gibt es andere Beispiele, so weil Bitcoin, das Interessante bei Bitcoin ist, das Logo kann jeder verwenden. Du hast quasi Leute, die Fußballmannschaften packen sich das drauf, nicht weil sie, sondern weil sie quasi eine Weltmarke irgendwie bekommen. Gibt es da andere Beispiele, die einfallen für Produkte, wo der Need so groß war, dass sie wenig Marketing gebraucht haben?
Schwierig, also jetzt aus dem Stegreif nicht unbedingt.
Das ist wirklich fast, entschuldige, dass ich...
Gerne.
Weil ich denke jetzt die ganze Zeit so an iPhone und Apple und so, aber das waren schon Produkte, wo die Firma erstmal den Menschen überzeugen musste, dass sie das eigentlich wollen.
Exakt,
beim iPad zum Beispiel haben sie bis heute Probleme davon zu erklären, was sie damit eigentlich wollen.
Ich glaube, es liegt oft daran, dass wahrscheinlich der Need kombiniert mit so einem intrinsischen Wert, also oft wird der Bitcoin auch vorgeworfen, dass es keinen intrinsischen Wert hat, wie jetzt eine Rendite von einer Aktie oder sowas. Aber ich glaube, viele, die dann Bitcoin verstanden haben, anfangs vor allem, haben gemerkt, okay, wenn sich dieses System durchsetzen kann und es von selber wächst, auch natürlich so ein bisschen durch Weitererzählungen und ein bisschen Word of Mouth, dann wird natürlich auch viele verstehen, dass das jetzt hartes Geld ist und dass unser Geld eben nicht hart ist und dass, wenn man sich entscheidet für als Gesellschaft da zu investieren und das als Mittel zu verwenden, vielleicht irgendwann sogar, oder als Store of Value, wie auch immer, dass das dann natürlich wächst. Und ich glaube, wenn immer mehr Leute dran glauben, das ist ja dann der klassische Faktor, dann wird das ja immer an Wert wachsen und die Adoption wird immer stärker werden. Aber ich glaube, sowas wie Bitcoin habe ich wirklich noch nie gesehen. Deswegen war ich auch so begeistert anfangs, weil ich mir so viele Fragen gestellt habe und viele Fragen haben sich immer von selber auch so ein bisschen beantwortet, weil man zusehen konnte, wie Leute, wenn du jetzt mir erzählst, sagst, hey, liest dir mal Bitcoin durch, dann denkt man sich, boah, wo soll ich da überhaupt anfangen, gar keine Lust. Wenn man einmal diesen Zugriff dazu findet, weil man gewisse Themen gerade mal interessant findet, versteht man ja, was für eine geile Lösung das ist und wird selber dann immer weiter, also das Klassische, wie schnell verliert man sich in diesem Rabbit Hole. So. Und das passiert ja gefühlt mit jedem, der sich ansatzweise jetzt mal auf der Ebene damit auseinandersetzt. So. Und das im Vergleich habe ich jetzt ehrlich gesagt nirgendwo anders gesehen, weil du ja immer irgendwie, vor allem in einer gesättigten Welt wie heutzutage, was gefühlt jedes Produkt hat, wir versuchen ja mittlerweile, also wenn man jetzt irgendwie versuchen will, ein Produkt auf den Markt zu bringen, die Nische der Nische zu treffen, damit du mal endlich wieder ein Produkt hast, was eben das andere Produkt vielleicht irgendwie in Nachhaltigkeit oder in anderen Richtungen abwerben kann. Aber das ist heutzutage fast ohne richtiges Marketing kaum mehr möglich. Außer du hast vielleicht gerade ein Beispiel. Mir fällt jetzt aus dem Stegreif keins ein.
Na, ich würde jetzt auch die Frage stellen, wenn du sagst, Bitcoin das beste Marketing. Es gibt schon die von Bitcoin begeistert sind und die meisten davon werden uns jetzt, oder viele davon, die uns zuhören, die allermeisten davon, die uns zuhören, werden jetzt irgendwo eine Begeisterung haben für Bitcoin. Ja. Aber es hat ja auch viele negative Marketing, also es gibt ja viele negative Argumente gegen Bitcoin. Ja? Mhm. Schlecht für die Umwelt, zu langsam, zu libertär, wird verboten. Ja. Also du kennst ja all die Argumente. Ja. Ja. Das heißt, woher kommt das dann? Ist das auch Teil des Marketings? Aber vielleicht glaubst du an Bitcoin, aber dein Portfolio steckt noch komplett in klassischen Wertpapieren. Oder du willst Familie und Firma absichern, ohne dich mit Private Keys oder Verwahrung beschäftigen zu müssen. Dann schau dir die Lösungen von Incrementum an. Die Investmentfonds, gemanagt von den Experten Mark Wallek und Ronald Stöferle, kombinieren Bitcoin, Gold und andere Werte und bieten so eine smarte Lösung für alle, die Inflationsschutz suchen und gleichzeitig flexibel bleiben wollen. Zusätzlich bietet Incrementum auch exzellentes Research zu Bitcoin und Gold. Pflichtlektüre für alle, die sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen. Schau vorbei auf incrementum.li/bitcoin. Wenn du Bitcoin kaufst, willst du faire Preise, volle Kontrolle und echten Support. Und genau das bekommst du bei Coinfinity. 0% Spread, eine integrierte In-App-Wallet mit echter Selbstverwahrung und ein Kundensupport, der wirklich erreichbar ist. per Live-Chat mit echten Menschen oder sogar telefonisch. Und wenn du langfristig investieren willst, dann bietet Coinfinity eine der beliebtesten Methoden, den Bitcoin-Sparplan. So baust du dir Stück für Stück deine Position auf, ganz ohne Markttiming. Und wenn der Finger doch mal juckt, dann kannst du dir mit einem Smash-Buy deinen Preis sofort sichern, auch wenn das Fiat-Geld noch unterwegs ist. Auch Unternehmen profitieren von individuellen Lösungen, ob für Treasury-Strategien oder Bitcoin-Zahlungen. Und jetzt gibt es noch einen Bonus. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT in einem Wort sicherst du dir 21% Rabatt auf die Gebühren, 6 Monate lang. Das gilt auch für Bestandskunden. Also, wenn du Bitcoin kaufst, egal ob privat oder für dein Unternehmen, dann mit Coinfinity. Alle Infos findest du auf coinfinity.co.
Nee, aber ich glaube, wenn es eine Seite gibt, sind wir eine andere Seite. Also ja. Wir leben in einer Welt mit Balance. Das heißt, es wird immer Vor- und Nachteile geben. Ich glaube aber, dass es korrigier mich, vielleicht kannst du da mehr Infos dazu geben, aber zur Internetzeit, da hast du wahrscheinlich auch nicht direkt eine E-Mail verschicken können und es war alles so simpel und weiß nicht, wie hoch der Stromverbrauch damals war und so weiter, wie relativ gesehen zum insgesamten Strom, den man weltweit hatte und. Da gab es bestimmt auch, zumindest zu der medialen Zeit, vielleicht irgendwann eine Aufregung, boah, das macht keinen Sinn, weil so und so, der Stromverbrauch ist zu hoch, keiner kann sich das leisten und. Und dann hat sich das vielleicht auch über die Jahre einfach so ein bisschen verwässert und in eine positive Richtung entwickelt. Das müsstest du mir jetzt sagen, da bin ich mir natürlich nicht sicher.
Es tut mir schwer damit, weil es gibt schon diese Berichte von damals, ja, dass die Leute, es gab schon Artikel darüber, dass das Internet zu viel Strom verbraucht und so, das gab es schon. Ich habe es jetzt aber im Alltag gar nicht, da kann ich mich nicht dran erinnern. Also ich war, weiß nicht, was bist du für ein Jahrgang?
94.
94, okay. Ja. Ich bin ungefähr 11 Jahre älter als du. Und ich war so in der Mittelschule, als das Internet so langsam in die Köpfe eigentlich, in die Häuser eigentlich gekommen ist, also über den Computer und so. Und es war nicht so, dass die Leute gesagt haben, ja, ich bin dagegen. So, ja. Es gab Leute, die gesagt haben, wozu brauche ich das? Ich habe das immer schon so gemacht, ich brauche das jetzt nicht. Aber so dieses, wenn du das Internet verwendest, bist du eigentlich böse, weil du, das kann ich mich nicht erinnern. Ja. Und ich glaube, das liegt daran, dass vielleicht ist das wieder das Marketing. Bitcoin ist halt viel singulärer als das Internet und deswegen so emotional. Und weil es eben auch was mit Geld und mit Wohlstand zu tun hat. Also, ja, meine Frau hat letztens hat sie mir ein Foto gemacht von das gibt's immer noch in Wien, aber was hat sie gesehen? Ja, vielleicht hört er ja zu. Schöne Grüße gehen raus. Ich glaube, es war ein blauer oder ein grüner Ferrari mit dem Kennzeichen WBTC irgendwas. Ja, dann hat sie schon gewusst, was Sache ist. Ja. Also du hast dieses Teil des Marketings, das ist quasi dieses Erfolgsmarketing und das hast du ja beim Internet in dem Sinne. Wobei es gab schon den Hype dann in den Nullerjahren, aber ich vergleiche es jetzt mit AI. Mit AI ist jetzt jeder, ja klar brauchen wir AI. AI müssen wir überall einführen, es gibt nichts mehr ohne AI, diese Tür braucht AI und das Licht braucht AI. Und wenn ich dann sage, ja, aber machen wir doch AI vielleicht auch fürs Geld, weil Bitcoin ist ja so eine Art Geld-AI, da brauchen wir die Zentralbank und da brauchen wir die Vollagarde. Also,
ja, das ist auch so ein, ich hatte mal, ich war mal an der Frankfurt School, gibt es ja diese, ich habe vergessen, wie das heißt, so ein Seminar, kann sich anmelden und muss am Ende auch so ein kleines Paper schreiben zum Thema Kryptoassets oder Blockchain und Co. Und da hat eine Person gefragt, und das fand ich mega spannend so, da ging es dann ich weiß nicht mehr, um die Dezentralität allgemein von Blockchain, wie das funktioniert, und dann auch in Bezug auf Bitcoin. Und dann ging es auch in Richtung DeFi. Und dann hat die Person gesagt, ja, aber wenn ich jetzt mein Geld irgendwo hinschicke und erstens, wer hat diese Seite gebaut und wen kann ich dann anrufen, wenn das Geld verschwindet?
Ja, klar.
Und das sind diese klassischen Themen, finde ich, die heutzutage eben diesen Übergang eben so schwer machen und dann auch es einfach insgesamt schwer machen, dass die Leute das Verständnis dafür bekommen, wie komme ich jetzt zu dahin und warum sollte ich das Vertrauen schenken, wenn du jetzt sagst zum Beispiel, ja, aber dann geht es um die Nationalbanken und Co. Das ist ja auch irgendwie so deren Recht zu wissen, okay, wie kann ich das lösen, falls ich einen Fehler betreibe, und dann geht es ja wieder in diese ganzen gesellschaftlichen Themen, okay, mehr Selbstverantwortung, ja oder nein.
Genau.
Und dann und das beginnt ist halt, wieder der Kreislauf.
Das sind halt die Menschen weder gewöhnt, noch werden sie so erzogen. Also die wirklich, stell dir vor, du kaufst jetzt ein Bitcoin und das kostet $100,000. Ja. Das ist viel Geld. Ja. Und dann packst du diese $100,000 irgendwo hinter einem Code und es ist deine fucking Verantwortung, Und du kannst niemanden, und es geht ja gar nicht darum, und ich habe das erlebt, ich erzähle das immer wieder bei einem guten Freund von mir, weil das wirklich hängen geblieben ist. Der hat mich gefragt, ob er, es war ein bisschen Geld in der Familie, wie soll das veranlagen? Habe ich gesagt, ich mache natürlich keine Finanzberatung, ganz klar, aber ich sag dir gerne, was ich machen würde. Ja, ja, weil ich würde, das war halt Summe XX, ja, habe ich gesagt, naja, im Grunde, das war ohne Bitcoin, da reden wir noch gar nicht von Bitcoin. Ja. Nimmst du einen ETF, ja, und packst das da rein und die Sache hat sich. Ja, ja, die Bank hat ihm 12 Fonds gegeben. 12. Ja. Mit jährlichem Rebalancing für die Transaktionsgebühren. Ja. Sage ich, ja, das ist einfach nur teurer. Es ist im Grunde dasselbe, es ist nur teurer.
Ja.
Und dann sagt er, ja, aber weißt du, ich will die Verantwortung nicht übernehmen. Und das Interessante dabei ist, es geht nicht mal um die Verantwortung des Investments, weil die Verantwortung hat er ja trotzdem, weil es ja sein Geld ist, das er investiert hat, sondern wenn du jemandem anderen dafür bezahlst, dass er sich um dein Geld kümmert und der verkackmeiert das, dann kannst du zumindest sagen, es war seine Schuld.
Ja.
Selbst wenn das Geld weg ist. Aber du kannst zumindest sagen, sorry, ich habe alles richtig gemacht. Ich bin zur Bank gegangen, ja, der hatte eine Krawatte an, ja, und wenn er eine Krawatte an hat, dann ist das solide. So, ja, du musst schon ein kompletter Freak sein, wenn du irgendwie aus dieser Welt kommst und dann sagst, nein, fuck you, ich mache jetzt Magic Internet Money. Also das dauert einfach da. Jetzt sind wir schon viel weiter, aber es dauert diesen mentalen Umstieg. Ich war auch zuerst bei Gold. Bei Gold hast du auch diese Selbstverantwortung, aber zumindest kannst du es noch angreifen und es ist nicht nur abstrakt.
Ja, es ist so ein Komfortzone-Ding, würde ich jetzt fast schon behaupten, auch so, weil du weißt, es gibt Regel A, Regel B, Regel C und das ist über deine Kindheit her gelernt und das ist über deine Eltern gesehen und die haben immer diesen Weg befolgt und es hat immer alles gepasst und jetzt ändert sich es auch. Zum Beispiel bei mir in der Familie ist es zum Beispiel so, also wir sind Immigranten in Deutschland, für meine Eltern ist A und O Immobilien. Mhm. Das ist so, das ist das Sicherste, was du machen kannst. Wenn ich dann ansatzweise was von Bitcoin erzähle, dann sagen die, oh nee, was ist Bitcoin und wir vertrauen dir zwar, aber kauf doch lieber erstmal eine Immobilie und so und das ist ja auch, also Immobilien ist schön und gut, aber heutzutage gibt es auch viele andere Möglichkeiten, diese Rendite zu erwirtschaften, wenn es nur um die Rendite geht. Emotional ist eine Immobilie was anderes.
Wo kommen deine Eltern her?
Aus der Türkei sind kurdische Türken.
Okay, sind das die Immobilie, ja?
Yeah.
Ist es, weil was die Kurden in der Türkei so immobiliengeil sind oder weil die Deutschen so immobiliengeil sind oder weil beide immobiliengeil sind?
Ich glaube, weil es ist so ein Generationsding gewesen, weiß ich eben nicht. Ich glaube, es ist einfach so ein Thema, man kommt her, man hat ein Haus und dann passt es. So. Es ist ja auch irgendwie schön, dann ist man zufrieden, man hat seine eigenen vier Wände und. Aber dann ist der Unterschied zwischen emotionalem Handeln, da verstehe ich es vollkommen, zu sagen, okay, das sind meine eigenen vier Wände und deswegen kaufe ich es und deswegen mache ich es auch und deswegen gehe ich das Risiko ein, diesen Riesenkredit. Also wie gesagt, München ist jetzt auch nicht wirklich günstig. So. Und dann hast du dann den Gegenteil dazu, okay, finanziell, was macht mehr Sinn? Es gibt gewisse Sachen, wo du halt eine gewisse bessere Rendite dir erwirtschaften kannst, ohne das Risiko zu haben, vielleicht auch, weiß nicht, wenn du jetzt bei einer Immobilie pro Jahr 7-10% bekommst, kannst du vielleicht über ein ETF oder was anderes, was auch immer, wenn du an eine Aktie glaubst oder im Bitcoin-Bereich, kannst du es dir auch ausrechnen, rückwirkend hast du vielleicht auch 15% zum Beispiel.
Okay, aber
kannst du ja auch outperformen.
Aber erstens, als deine Eltern ein Haus gekauft haben, in München gab es noch kein Bitcoin nämlich.
Ja, das stimmt. Ja? Ja, genau.
Zweitens, dann gab es auch eigentlich keine ETFs.
Ja.
ETFs gibt es in Deutschland seit, glaube ich, 2010, 2012. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Ja?
Ja. Wann BlackRock die ersten mit den ETFs?
Nee, BlackRock hat tatsächlich, also iShares, diese BlackRock ETF-Marke, die kam von Barclays, der britischen Bank. BlackRock hat die ETFs eigentlich verschlafen und hat dann von Barclays die ETF-Sparte rausgekauft. Daher kommt der iShares-Begriff. Okay, okay. Ja? Das ist auch der Grund dafür, dass der Larry Fink so geil ist auf den Bitcoin-ETF, weil er auch den Gold-ETF verschlafen hatte und bis heute nicht den größten Gold-ETF hat. Ja. Und er ist zwar ultrareich und sehr erfolgreich, aber ich bin mir ganz sicher, einmal pro Monat denkt er dran, dass er nicht den größten Gold-ETF hat, dann ist er ein bisschen traurig.
Ja.
Und so sind die halt. Ja? Okay, aber das mit zurück zur Immobilie, weil ich finde das wichtig.
Ja.
Ich bin auch, meine Eltern genauso. Ja? Immobilie. Ja? Die ganze Generation, du hast recht, das ist eine Generationensache. Wobei natürlich muss man dazu sagen, die Deutschen und die Österreicher haben eine extrem hohe Mietquote, was wiederum daran liegt, dass wir eigentlich in Geld sparen auch konnten. Ja. Das ist zum Beispiel in der Türkei gar nicht wirklich möglich. Ja.
Ja.
Das heißt, du hast in Spanien, Italien hast du extrem hohe Eigentumsquote, weil die Leute nicht in Lira, Peseta sparen, das ist pointless.
Ja.
Ja. Aber es gibt ein Argument für den Immobilienkredit als Sparform.
Ja.
Und zwar ist es die Consistency und die Sicherheit. Insofern, ja, wenn du den ETF machst, kannst du theoretisch outperformen. Aber du musst zwei Dinge tun. Du musst A, den Plan immer durchziehen, ohne Wenn und Aber, ohne nervös zu werden, weil der Herr Trump die Märkte crasht, genau, und so weiter plötzlich. Weil die Immobilie kannst du nicht permanent den Preis beobachten. Genau. Ja? Und B, musst du es auch durchziehen, wenn du eigentlich das Geld für was anderes ausgeben wollen würdest. Was meine ich damit? Eine Rate für ein Haus ist einfach, also du würdest zuerst alles andere aufgeben, bevor du aufhörst, deinen Kredit zu bedienen. Ja. Aber bei ETFs ist es anders. Ja, mal okay, dann fahre ich mal runter, fahre mal auf Urlaub und mache mal zwei Monate nicht. Ja? Ja. Und über die Jahrzehnte hast du dann das Problem, wenn du das nicht durchziehst. Ja. Dann ist die Vergleichsrechnung nicht mehr so überzeugend.
Das stimmt. Ja. Ja, in der Realität ist es sind nun mal zwei paar Dinge. Aber das ist eben so spannend zu beobachten, wenn wir jetzt über diese ganze Thematik reden, sodass man sieht, es sind einfach moderne Probleme, braucht man moderne Lösungen für. Mhm. Meine Eltern saßen auch nicht den ganzen Tag vorm Laptop. So, ich sitze vorm Laptop und ich merke schon den ganzen Tag, okay, meine Augen werden gefühlt von Jahr zu Jahr langsam schlechter. Ich muss mal gucken, dass ich mir eine Lösung dafür finde, weil die hatten damals andere Probleme, wir haben heute andere Probleme und müssen die anders lösen. Das heißt, man nimmt die Erfahrungswerte aus der Zeit mit und versucht sie auf die heutige Zeit so ein bisschen umzumünzen und zu verstehen, was kann man da jetzt wirklich nochmal anders machen oder fortführen auch, was die Familie angefangen hat, so ungefähr. Da gibt es kein richtig und falsch. Also das ist ja vielleicht auch so ein bisschen Charaktersache oder in welche Richtung möchte man gehen. Aber in Zeiten von Bitcoin zum Beispiel finde ich das halt mega spannend, weil Bitcoin zeigt dir auch, dass vieles nicht sicher ist. Weil eine Immobilie wirkt ja extrem sicher und das wirkt auch, okay, dann habe ich es und es ist mein Haus und. Aber wer weiß denn, was wirklich sicher ist und was bedeutet Sicherheit? So. Und was bedeutet dann auch wirklich, wenn wir dann wieder den Kreis schließen, wieder zur Selbstverantwortung? So. Wie kann man denn wirklich dafür sorgen, dass man selber Verantwortung für seine Mittel, seine liquiden Mittel und so weiter hat? Eine Immobilie ist dann wieder etwas sehr Gebundenes. Der Bitcoin, der Vorteil ist ja, dass es nicht gebunden ist. Das heißt, man kann damit auch schneller handeln, es ist liquider und so. Da gibt es halt viele verschiedene Faktoren. Aber ja, das geht jetzt wieder zu sehr in die Finanzierungsthematiken wahrscheinlich.
Nee, also ich meine, ich finde lustigerweise das Buch, ich muss mal Leon Wankum fragen, ich glaube, der arbeitet eh auch an einem Buch, weil das Buch so quasi, hast du den Komma gelesen, Mieten oder Kaufen?
Nee.
Gerd Komma ist so der ETF-Papst. Mhm. Ja. Ist jetzt auch, hat gesagt, ja, passiv investieren. So. Und der hat das genau ausgerechnet. So. Wie ist das, wenn du denn stattdessen einfach in den ETF investierst und nicht dein Haus kaufst? Und ich bin auch ein relativ überzeugter Mieter. Yeah. Was aber bei mir daran liegt, dass ich die Wohnung, die ich gerne bewohnen würde als Eigentum, die kann ich mir in 100 Jahren nicht leisten. Ja. Das vergiss es einfach. Ja? Und da kannst du kannst besser wohnen zur Miete, ist halt nicht deins.
Ja.
Ja? Ja. Okay. Aber hat den Vorteil, dass du auch die Verantwortung nicht hast.
Genau.
Und die Verantwortung hat was zu tun mit, und Immobilien sind unglaublich viel Arbeit.
Ja.
Ja? Aber sie haben schon gutes Marketing. Weil die wenigsten, die du kennst, werden sagen, ja, dieser Hauskauf, dieser Wohnungskauf war ein Fehler, oder?
Scheiße, ja.
Und die leben dann und haben, der Preis ist raufgegangen, fühlt sich jeder gut.
Ja, das stimmt. Vielleicht kann man das sogar tatsächlich vergleichen mit dem, da hat ja eigentlich immer jeder eine gute Erfahrung mitgemacht, das hat Sinn gemacht und. Aber wer weiß, ja, das ist immer dieses Klassische, dann geht es ja los mit dem, okay, also in München zum Beispiel sagt man auch, diese Immobilienblase müsste irgendwann platzen und, aber es wird immer weiter Geld gedruckt, das heißt, hängt das wirklich damit zusammen oder nicht? Gibt es dann wirklich eine Immobilienblase? Es ist einfach nur der Geldwert von der Immobilie, der steigt, weil Geld weniger wert wird und. Das wird sich so ein bisschen über die Jahre zeigen. Ich würde mir das gerne das Buch durchlesen, wenn du mir da vielleicht nochmal. Es heißt, ist
Kaufen oder Mieten?
Das muss ich mir mal anhören.
Weil ich die Shownotes, weil das interessiert.
Ah, okay, super.
Ist nicht unspannend. Muss man halt, ist Bitcoin halt nicht drin.
Ja, aber das ist ja trotzdem ein interessantes Thema, weil das kann man ja dann viele Sachen wahrscheinlich auch so ein bisschen gedanklich ummünzen. So.
Aber in München ist ja Mieten auch ultra mühsam, oder? Da muss man wochenlang anstehen und dann.
Ja.
Also ich habe dann nur Horrorgeschichten gehört.
Ja, ist es auch so. Ja. Und dann dementsprechend kaufen ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. So. Aber ja, das macht es auch wieder spannend, weil man sich mit den Themen auseinandersetzen muss. Und ich finde, wenn man sich eben damit, das ist ja wieder eine ganz andere Ecke, jetzt wie du sagst, auch in dem Buch geht es ja nicht um Bitcoin, aber man kann immer vieles dann auch mit Bitcoin herleiten tatsächlich und sagen, okay, ich habe jetzt hier eine Immobilie, sei es jetzt die Rendite oder sei es die Beweglichkeit oder was anderes. Und dann hast du ein Bitcoin und sagst, okay, was ist denn der Nachteil von Bitcoin im Verhältnis zu der Immobilie und was ist der Vorteil oder der Nachteil von der Immobilie im Verhältnis zum Bitcoin? Und dann kannst du es auch zum Beispiel schön vergleichen und für dich Schlüsse ziehen, die vielleicht zu der jetzigen Zeit mehr Sinn machen könnten tatsächlich. Und irgendwann später vielleicht macht die Immobilie mehr Sinn, weil es dann andere Umstände sind und dann diese emotionale, weil ich finde, Immobilie macht dir auch wieder dieses Emotionale ja. nochmal ganz anders. Das heißt, ja. es sind deine vier Wände, deine Familie wächst hier auf, du kümmerst
dich. Du kannst auch deine eigene Arbeitskraft quasi reinbringen, wenn du vielleicht Spaß auch dran ja, hast, Freude genau. dran hast am Hobby, ja. Der klassische Familienvater, Samstag Obi, Sonntag Gartenarbeit, ja, ja. ja. Dann nächste Woche zur Abwechslung mal Hornbach, ja. weil dort gibt es irgendwas im Angebot, ja. ja. Okay, aber das ich habe gerade eine sehr interessante Idee gehabt, die ich gerne ein bisschen ausflashen mhm. würde. Weil was sind denn Immobilien? Nehmen wir München. Oder nehmen wir Wien, ja, weil ich kenne München nicht so gut. Mhm. In Wien gibt's zwei Ringstraßen. Die eine Ringstraße geht um die mittelalterliche Stadt. Das ist quasi die wirkliche Innenstadt. Das ist so die City. Und dann hast du den sogenannten Gürtel. Das ist die zweite Ringstraße. Mhm. Ja. Und dann gibt's innerhalb vom Gürtel gibt's die inneren Bezirke und dann gibt's die äußeren Bezirke. Und da gibt's so diese Faustregel in Wien. Ja, also wenn du eine Immobilie innerhalb vom Gürtel kaufst, alles gut.
Ja.
Made. Weil, warum? Du hast zwei Faktoren, die wichtig sind. Faktor eins ist, quasi also Nachfrage, wächst die Stadt, kommen Leute in die Stadt, die hier wohnen wollen, so wie bei Bitcoin, wenn mehr Leute kaufen wollen. Zweiter ist Knappheit. Und die Knappheit hast du halt de facto, also natürlich wird noch ein bisschen gebaut, aber innerhalb dieser Zone wird relativ wenig gebaut. Ja, das heißt, du hast diese Knappheit. Und Bitcoin ist eigentlich, das sagt ja auch Michael Saylor ganz gerne, er vergleicht es ja mit Real Estate. Du kaufst dir quasi, es gibt 21 Millionen Gebäude in dieser Stadt. Ja? Und du kannst dir entweder ein ganzes Haus kaufen oder du kaufst dir eine Wohnung, ja. das sind dann halt Satoshis ja. Ja, oder was auch immer. Du kannst ein ja. Zimmer, egal. Aber es wird nie mehr als 21 Millionen Gebäude in dieser Stadt geben. Das heißt, solange mehr Leute in diese Stadt ziehen wollen,
genau.
ja, beziehungsweise mehr Kapital, das ist der Unterschied. Es geht nicht um die Menschen. Und das ist auch die Frage, was du vorher gesagt hast, wenn so lange Geld gedruckt wird, kann dann die Preise sogar steigen, wenn nicht mehr Nachfrage von neuen Personen da ist. Das heißt, du hast diese zwei Faktoren. Aber wenn du dir einmal dieses, sagen wir, du hast mal ein Bitcoin gekauft, dann hast du eines von 21 Millionen dieser Häuser. Und das ist aber sehr mobil, ja, und kann jederzeit liquide gemacht werden. Also es ist schon eine ganz, ganz neue, ganz faszinierende Form von Vermögen,
ja.
die es einfach wirklich so nie gab vorher.
Ja. Ich finde, da gibt es noch einen Faktor, da gibt es noch einen Faktor, der jetzt, ich finde immer diese moderne Welt, weil wir sind so schnell in so einem schnellen Wandel, also die ganze Adoption von Technologie, AI und Co. Da gibt es einen Faktor, der ist, wir werden immer digitaler.
Mhm.
Was, finde ich, meiner Meinung nach für Bitcoin spricht und gegen vieles, was in der realen Welt immer mehr, jetzt nimmt es noch zu an Wert, vielleicht wird es abnehmen. Für mich jetzt in dem Fall, was denn mit den Leuten, die zum Beispiel sagen, jetzt in München zum Beispiel, man kann sich das in München nicht mehr leisten, man arbeitet aber in München, dann sagt man, okay, ich kann ja auch remote arbeiten. Also es gibt jetzt Unternehmen, die teilweise Remote-Arbeit auch wieder zum Beispiel canceln und sagen, wir müssen alle ja. ins Büro kommen. So.
Ja.
Das heißt aber, das wäre die Möglichkeit für viele auch auszuziehen.
Ja.
Das heißt, dann ist wieder die Frage, klar, wenn Geld gedruckt wird, wird es sowieso steigen und weil dann einfach der nominale Wert steigt und die Person dann noch mehr, die Person, die kaufen will, noch mehr kauft. Aber auch die Nachfrage vielleicht dadurch auch sinken könnte, weil halt mehr Leute ins Umland ziehen. Das ist aber wieder eine Theorie. Und für mich ist es halt wieder dann diese digitale Welt spannend zu wissen, okay, ich glaube, es wird halt immer mehr in dieser digitalen Welt passieren. Also AI und Co. Und ich glaube auch, also was ich interessant fände, dieses Metaverse-Ding war ja mal ein mega Hype-Thema 2021, 2022, wenn ich mich nicht täusche. Und jetzt ist es ja irgendwie ein bisschen untergegangen. Könnte ich mir trotzdem noch sehr spannend vorstellen im Arbeitsumfeld, so wie vielleicht in anderen Umfeldern, wo das vielleicht nochmal relevant werden könnte. Und dann hätte es auch wieder Preise, also irgendwelche Rückschlüsse auf die Immobilienwelt in der realen Welt vielleicht. Weiß ich nicht. Also gibt viele verschiedene.
Ich glaube, es ist in Kalifornien, also in der Bay Area, gibt es sogar Gesetze, dass du gewisse Tage von zu Hause arbeiten musst, aber um den Verkehr zu reduzieren,
okay, ja.
weil die Amis ja, weißt du, ach, das sind 20 Meter, wo ist mein Hammer, ja?
Ja, ja?
Wo ist mein F-150 Raptor?
Ja,
ja? Ja. Der kommt doch nicht weiter als 100 Meter, muss er wieder tanken. Aber gut, das ist eines, aber das ist eine sehr interessante Frage und da kommen wir jetzt weit weg vom aber die Digitalisierung, ja.
ja.
Warum ziehen die Leute in die Stadt? Es ist eine Netzwerkgeschichte, es ist eine soziale Geschichte. Ja. Es hat was zu tun mit Arbeit. Also warum ziehen die Leute in die Stadt? Weil sie dort eher Arbeit bekommen als auf dem Land. Jetzt sagst du ja, aber in einer gewissen Situation kann man auch auf dem Land leben und remote arbeiten. Und das ist sicher, wenn du das gut machst, mega. Ich weiß halt, ich tue mir ganz schwer zu wissen, was bedeutet das quasi für den Rest der Dynamik, auch für die fürs weitere, also viele, ich habe die Erfahrung gemacht, vieles entsteht trotzdem durch physische Anwesenheit. Mhm. Und durch alleine, dass du jetzt hier bist.
Ja.
Unser Podcast haben wir das letzte Mal remote gemacht, war auch cool, aber ist nicht so cool wie das jetzt.
Das stimmt.
Ja? Und ich sage das gerne auch meinen Gästen immer, wenn ich mache gerne Remote-Podcasts, wenn es nicht anders geht, aber ich gehe dann eher raus müder. Mhm. Aus so einem Gespräch gehe ich mit mehr Energie raus. Und das überträgt sich dann auch auf die Qualität des Produkts und deswegen hören die Leute vielleicht meinen Podcast dann manchmal lieber als einen, der remote aufgenommen wurde. Und weil du dich auch abhebst.
Ja.
So. Ich tue mir schwer. Also noch ist der Trend zur Stadt nicht reduziert. Also ist nicht weniger. Gleichzeitig, ja, das Land ist schöner. Also das ist keine Frage. Ja? Also ich weiß es nicht.
Ja.
Aber du hast recht. Grundsätzlich kann man natürlich, wenn man möchte, remote arbeiten und du kannst ja einen Remote-Job suchen. Du musst ja nicht mit deinem Arbeitgeber rumstreiten, ob du jetzt remote arbeitest. Gehst dann woanders hin.
Genau, exakt. Ja.
Oder machst du wie ich einfach YouTube.
Ja, dann, dann klärst du die Leute auf. Ja, genau.
Ja, versuchst es zumindest.
Ja. Ja. Nee, das stimmt. Und das wird sich zeigen. Also wer weiß, ne? Also das sind diese ganzen Themen, die in der Zukunft liegen. Und ich glaube, wir sind jetzt in dieser Phase, es ist diese Transition einfach. Also man merkt ja, wir sind gerade alle so ein bisschen, es hat angefangen 2000 mit dem ganzen Internetzeug und jetzt kann man viel mehr über das Internet machen. Man kann Produkte bestellen. Ich weiß noch damals, ich habe Verwandte in Frankreich, ich habe mit denen gesprochen, da war bei uns Amazon zum Beispiel oder online bestellen schon relativ Normalität geworden. Und ich habe gesagt, ich bestelle meine Klamotten im Internet. Der meinte, du bestellst deine Klamotten im Internet? Also es ist Nachbarland so. Und er meinte, hey, ja, Frankreich, wie du bestellst sie im Internet? Das geht bei uns noch gar nicht so gefühlt. Oder das habe ich noch nie gemacht, du musst es ja anprobieren. Es sind viele Dinge, die noch unerdenklich sind, waren ein paar Kilometer weiter, ein paar tausend Kilometer weiter vielleicht, schon Fakt. So. Und das ist ja, denke ich, überall so. Also wenn du jetzt nach Asien guckst, die haben nochmal ganz andere Modelle, auch im Marketing, wie sie dieses ganze Teleshopping mittlerweile über TikTok oder über andere Kanäle machen, was diese, mega beliebt
in
ist.
In China, oder? Diese,
ja, zum Beispiel.
Die dann stundenlang da auf der Straße stehen oder die dann ein Produkt in unglaublicher Geschwindigkeit und so da raus. Das ist
Und das ist nicht nur in China so. Also das ist wirklich, das ist in Asien schon verteilt. Ich habe in den USA, als ich unterwegs war, habe ich auch in den USA fleckenweise immer Leute gesehen, die vor der Kamera standen und die ganze Zeit irgendwelche Produkte in die Kamera gehalten haben, zum Beispiel. Also es war in L.A. So, das heißt, das ist jetzt nicht irgendeine Stadt gewesen, sondern auch in Städten, die so ein bisschen Metropolen sind. Und das zeigt halt, dass wir noch irgendwo in diesem Wandel sind. Und ich glaube, es wird sich halt entscheiden, was wirklich eintritt, in welchen Märkten auch. Also Europa ist ja nochmal ein ganz anderer Markt. So. Und das ist das Spannende dann zu beobachten und zu wissen, okay, in welche Richtung entwickelt sich es? Wir wissen es nicht.
Es gibt ja auch diese Beschleunigungstheorie, dass mit Moore's Law, also mit der Verdoppelung der Rechnergeschwindigkeit mit dem exponentiellen Anstieg, auch die Geschwindigkeit in der Entwicklung sich verschnellt. So. Und dann haben wir das Problem, dass unsere Hirne sind aber noch immer damit beschäftigt, irgendwie Höhlenmalerei zu verarbeiten.
Ja. Ja? Ja.
Also die packen das immer noch nicht, dass da jemand auf die Höhle drauf gekritzelt hat. Ja?
Ja.
Und das musst du erstmal zusammenbringen. Und deswegen finde ich ja, also ich liebe das hier, weil wir quasi in Echtzeit darüber reden können, weil wir müssen darüber reden. Und Bitcoin ist ein wunderbarer Zugang, weil es digital ist, aber Geld ist, es ist philosophisch, es hat was zu tun mit Ökonomie. Du kannst über hunderte verschiedene Perspektiven dazukommen. Aber es ist eben nur Teil von dieser digitalen Transformation und die geht in Wahrheit gerade erst los.
Ja.
Und ich habe keine Ahnung, wo das hinführt.
Genau.
Es ist angenehm, es sozusagen, so je kleiner und je wendiger du bist. Alleine die Medien. Ich komme ja aus den Medien. Ja?
Mhm.
Viele Bitcoiner sagen immer, ja, warum kapieren es endlich die Medien? Ja, wann kapiert ihr endlich, dass ihr aufhören müsst, diese Medien zu konsumieren oder darauf zu warten, dass irgendwann die, keine Ahnung, die Frankfurter Allgemeine Zeitung euch bestätigt, dass ihr Recht hattet. Ja. Ja? Who cares?
Ja.
Ich habe ja sogar Publizistik eine Zeit lang studiert, ja. Medienwissenschaften unter uns ist kompletter Bullshit. Ja?
Ja.
Aber es ist halt jetzt noch größerer Bullshit als vorher, weil, wie du sagst, ja, die Medien entwickeln sich in so einer rasanten Geschwindigkeit, du hast dann einzelne Streamer, sind heute größer als CNN. Einzelne Typen in ihren Wohnzimmern oder Kellern, informieren Millionen von Menschen über die kulturellen und politischen Nachrichten. Ja. Und das ist nur einer von vielen Aspekten. Du hast dann noch Podcasts und du hast dieses kommerzielle, das Marketing, das Teleshopping, das moderne Teleshopping zum Beispiel. Ja. Wie soll da die Theorie überhaupt noch der Praxis nachkommen? Es ist genau ein bisschen so wie bei Bitcoin. Auch da ist so, eines der Argumente gegen Bitcoin ist ja oft, ja, es funktioniert in der Praxis, aber funktioniert es auch in der Theorie? Und ich weiß nicht, das ist einfach, da bleibt mir einfach nur die Spucke weg und ich beobachte es.
Ja, ja. Also ich finde es ja auch spannend so. Wir müssen halt nur, jeder Mensch muss für sich gucken, dass er da auch irgendwie mithält, also mithält in Anführungszeichen, vor allem so körperlich zum Beispiel. Ja. Weil du ja auch gesagt hast, so, wir haben jetzt, wir gehen mit einer Geschwindigkeit voran. Jetzt AI zum Beispiel ist für mich ein Katalysator, der wird so schnell sein. Also das wird, lass uns mal jetzt 3, 4, 5 Jahre vergehen, wie schnell die AI jetzt lernen wird und gucken, in welchen Bereichen das mittlerweile schon alles verwendet werden kann und wie schnell und einfach es zugänglich auch sein wird.
3 Jahre kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, das ist in 3 Wochen schon wieder anders.
Ja, also das ist echt extrem spannend zu beobachten und welche Richtung das auch wirklich Sinn machen wird und welche nicht. Und gibt es ja schon so viel Spekulation. So. Ich finde es so interessant, jetzt vielleicht, um es aufs Marketing vielleicht nochmal zurückzubringen, weil du auch von meintest, es ist das Marketing oder diese Aufmerksamkeit im Internet geht in so viele verschiedene Richtungen.
Genau.
Es gibt so viele Kanäle, so viele Möglichkeiten, Leute zu bespielen, denen Zugänge zu irgendwas zu schaffen, wo sie vielleicht noch nicht hatten. Ein Beispiel für mich, ich kenne Leute, die zum Beispiel Influencer, Content Creator, was auch immer sind, die dann eingeladen werden von irgendwelchen, es gibt ja Behörden in gewissen Ländern, die beauftragen dann, geben gewisse Budgets frei für zum Beispiel die Tourismusbranche und die sorgen dann dafür, dass Content Creator in ihr Land kommen, Content drehen und den Content dann online stellen, damit das Land halt attraktiver wirkt, dass sie verstehen, wie das Land funktioniert, was es da zu essen gibt und, was ja mega Sinn macht, was auch extrem schön ist eigentlich so, weil man dadurch eben so den Horizont erweitern kann, auch für gewisse Länder, wo man sich vielleicht nicht hintraut oder gewisse Länder, wo man einfach, die man einfach nicht auf dem Schirm hat, weil sie vielleicht kleiner sind und so. Und allein, ich finde die Tatsache, dass sowas existiert schon, dass wir schon so weit sind, dass Leute eingeladen werden von Ländern in Anführungszeichen dementsprechend dann, um dann Werbung für ein Land zu machen, das habe ich ja noch nie gehört in der Geschichte. Also wann gab es denn jemals jemanden, der gesagt hat, ich mache jetzt Werbung für dieses Land und dann werde ich es publizieren und es werden Hunderte, Tausende zuschauen und vielleicht dann dementsprechend auch anhand dessen entscheiden, dass sie dieses Land besuchen. Also das ist nicht mal mehr ein Produkt, sondern da ist es wirklich auf geopolitisch würde ich jetzt nicht behaupten, aber auf geografischer Ebene Marketing.
Ja, schon faszinierend.
Ja, das ist echt faszinierend, ja.
Aber ich meine, dieses Reiseinfluencer, das ist ja noch das, was die meisten irgendwie kapieren, ja, weil das ist draufgekommen, ich kann in Bali am Strand liegen und du bezahlst mich dafür, lass uns reden, ja. Also, sie haben jetzt, wo haben sie auch Influencer da, beim Song Contest, genau. Bitcoin ist großartig, aber wer behält noch den Überblick über alle Trades, Wallets und die Steuern? Genau hier kommt Cointracking ins Spiel. Egal, ob du ein paar Transaktionen pro Jahr machst oder als Profi aktiv bist, Cointracking analysiert dein gesamtes Portfolio, berechnet Gewinne und Verluste und erstellt automatisch den Steuerbericht für dein Land. Cointracking unterstützt über 13.000 Kryptowährungen, direkte API-Anbindungen an alle große Börsen und Datenimport aus Wallets. Kein Chaos mehr, du hast alles im Griff. Der Einstieg bis 200 Trades ist noch dazu kostenlos. Und das Beste, mit meinem Link bekommst du 10% Rabatt auf die Gebühren und wenn du mit Bitcoin bezahlst, gibt's nochmal 5% extra obendrauf. Also worauf wartest du? Der Link ist in der Description. Bitcoin ist die Zukunft, Bitcoin ist Freiheit, Bitcoin, das ist Dezentralität und das können wir feiern mit der Bitcoin Fashion von Satoshis Brother, egal ob Bitcoin Running Club oder dem Bitcoin Golf Club oder dem Austrian Economics Club aus der Reihe, die ich gemeinsam mit Satoshis Brother designt habe. Schaut unbedingt rein, nutzt den Code, was Bitcoin bringt, um euch bei eurer Bitcoin Fashion ein bisschen Geld zu sparen und tragt euer Statement in die Welt hinaus. Satoshis Brother.
Beim Song Contest haben sie auch extra die Influencer eingeflogen, was natürlich auch jetzt nicht weit hergeholt ist. Das sind einfach Medienmacher in Wahrheit.
Ja, exakt.
Und das hast du auch beim habe ich gesehen, beim bei den Golden Globes war das, glaube ich. Da hat man dann gesehen, zuerst kommen die Influencer über den roten Teppich, die kommen, das ist so eine große Traube, alle mit ihren Handys und alle so, schau, wo ich bin. Ja. Dann kommen so die normalen Promis, die kommen dann so in so 3-4 Leute gleichzeitig und dann kommen die Ultra-VIPs, die sind dann immer ganz alleine im roten Teppich.
Ja. Das war ich auch zum Beispiel bei dem Champions-League-Finale, weil es in München war, was auch
tief
verfolgt, da war ich auch in der Stadt.
PSG, ja?
Ja, genau, ja. Und da war es auch so, dass zum Beispiel einer der größten Streamer aktuell weltweit ist, iShowSpeed, der war dann auch da und dann habe ich mal wirklich, also wenn man Zeit dafür hat, kann man da mal gerne reinklicken, so. Dann schauen die ihm hunderte Tausende zu. Das ist verrückt, 100.000, das ist mehr als die Allianz Arena, hat glaube ich knapp 80.000, 85.000 Leute, die da reinpassen. Schon mehr Leute dem Stream zu, als in die Arena passen.
Ja.
Das ist verrückt, live. Das ist verrückt. Wenn du Views hast, das ist ja auch schon mal eine coole Sache. Du hast 100.000, 200.000.
Aber der ist live.
Aber dass du es live hinkriegst.
Wo streamt der überhaupt?
Auf YouTube hauptsächlich.
Auf YouTube?
Glaube ich, ja. Glaube ich. Ich weiß auch nicht genau.
Kennst du denn seine Story? Das ist faszinierend.
Nee.
Der hat sich nicht mal für Fußball interessiert.
Achso, da ja, mit dem FIFA.
Der ist über FIFA, das FIFA-Spiel reingekippt. Ja,
ja.
Und hat irgendwann dann. Irgendwann was von Cristiano Ronaldo gehört und heute ist er die größte Nummer im gesamten internationalen Fußball. Es gibt quasi, es gibt kein Fußball-Großereignis, findet nicht statt, weil iShowSpeed nicht läuft. Und das Ding ist, offenbar ist er deswegen so erfolgreich, weil er einfach ein authentischer, netter Kerl ist.
Ja, das stimmt.
Und das ist, glaube ich, der entscheidende, also der ganz entscheidende Punkt ist, du musst, na klar, der spielt auch irgendwann einen Charakter, ja, natürlich, es ist halt so, du musst halt auch, weil der hat wahrscheinlich lauter Kinder, die ihn da zuschauen oder zumindest die mit ihm groß geworden sind, da musst du ein bisschen so überdreht sein und so, aber jeder mag den.
Ja.
Und zwar authentisch, nicht so wie bei Ellen DeGeneres, wo man dann draufgekommen ist, die ist eigentlich ziemlich furchtbar. Ja. Und ihr ganzes Image ist, aber das kannst du als Streamer, das geht halt nicht.
Das ist schwieriger, also, viel schwieriger. Also es kann, man kann, so wie du sagst, man kann Teilcharakter wahrscheinlich spielen so und da ist immer ein Fragezeichen dahinter, okay, ist er wirklich im echten Leben so? Ich glaube, man kennt ja mittlerweile, wenn man in der Medienwelt unterwegs war, jemanden im Rampenlicht, den man eigentlich als sehr empathisch empfunden hat, dann einfach mal kennenlernt, gab es, glaube ich, viele Geschichten unterschiedlichster Art und Weisen, dann doch nicht so ist, wie die Person wirklich im Rampenlicht dann war so. Und das ist natürlich auch ein Fragezeichen, ob es so ist, aber das, was ich auch mitbekomme, also ich bin ja viel auf den Kanälen unterwegs, weil ich immer up-to-date bleiben möchte, so, da sehe ich auch viel von ihm und da ist es tatsächlich so, ich finde, er bringt das richtig authentisch auch rüber.
Glaube ich auch.
Scheint ein netter Kerl zu sein und der reist ja auch viel, ne? Also der ist auch wieder ganz viel unterwegs in unterschiedlichsten Ländern so. Und macht das alles so ein bisschen schmackhafter. Dadurch ist, glaube ich, nicht sein Ziel unbedingt jetzt, sondern der will einfach nur die Kultur kennenlernen, so scheint's. Macht es ziemlich gut so.
Es kommt drauf an, wenn er in Saudi-Arabien auftaucht.
Da war er noch nicht, oder?
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Nicht, Ich weiß auch nicht, ob der überall hingehen würde. Der war in China zum Beispiel, das habe ich mitbekommen.
Ja, okay.
Da wurde der auch ziemlich gefeiert.
Ja, das glaube ich. Das ist verrückt.
Ja.
Also das ist wirklich verrückt und vor allem, weil es auch so. Solche Leute haben sich das auch wirklich selbst aufgebaut. Ja. Also das ist nicht so, da ist nicht die Plattenfirma dahinter und so, sondern die haben das wirklich einfach, der Streamer, den ich vorher gemeint habe, ist Asmongold. Kennst du den?
Nee.
Das ist so, der sitzt in seinem ich glaube, es ist das entweder der Dachboden wahrscheinlich, und da sitzt du den ganzen Tag und streamt so für ein paar 10.000 Leute, macht da Clips draus, reagiert die ganze Zeit auf andere YouTube-Videos und schätzt das quasi ein, macht das irrsinnig geschickt und es ist super politisch auch und das ist quasi wie CNN, aber halt für die Generation, denen CNN nicht nur zu, also denen das zu langweilig und völlig unauthentisch ist. Ja. Und jetzt waren die Riots in LA und da ist er live dabei. Mehr brauche ich nicht. Er ist nicht dort, aber er sitzt halt in seinem Ding. Okay. Ja. Und dann hat er noch einen Editor, der quasi nachher das ganze Material hernimmt und Hintergrundrecherche macht und das auch noch drauf tut, damit er dann noch einen Mehrwert liefert.
Ja.
Also faszinierend, was da alles geht. Und bei iShowSpeed wollte ich noch erzählen, gibt es auch die Szene, wo Andres Iniesta, einer der größten Fußballer aller Zeiten, hat, glaube ich, das entscheidende Tor geschossen im WM-Finale, um Spanien den ersten Weltmeistertitel zu holen. Ja. Und der stellt sich an bei iShowSpeed, damit sein Sohn ein Foto mit dem Streamer
bekommt. Ja. Da haben unterschiedlichste Fußballspieler, also wirklich Fußballerlegenden auch gesagt, können wir ein Foto mit meinem Sohn machen, habe ich auch mitbekommen, Ja, das ist unfassbar. Ja, das ist halt der Generationswechsel dann, ne? Also dann als Vater will man natürlich, dass der Sohn dann auch happy ist oder die Tochter auch ein Foto bekommt mit der Person und so weiter. Ja,
klar.
Ja, das ist spannende Themen. Also mal schauen, was passiert in 10 Jahren. Also in welche Richtung, so auch die Subscriberzahl zum Beispiel. Ich weiß noch früher, ich habe zur Schulzeit, ich habe 2013 Abi gemacht, da habe ich schon ziemlich viel YouTube geschaut gehabt zu der Zeit. Wenn du 100.000 Abonnenten hattest, dann warst du schon riesig.
Ja.
Riesig. Ja. Also heute bist du immer noch sehr groß, wenn du 100.000 hast. Aber heutzutage hast du einfach Leute, die haben 40 Millionen. Ich glaube, Mr. Beast hat 400 Millionen geknackt zum Beispiel. Oder
Mr.
Sowas.
Beast kannst du gar nicht mehr zählen. Es ist so
das ist verrückt.
MKBHD. Kennst du den? Der ist der größte Tech-YouTuber. Markus Brownlee.
Ja, kenn ich, ja.
Und den finde ich geil, weil ich bin ja auch Golfer. Und er ist auch Golfer. Und er spielt schon lange und hat das immer so langsam rausgebracht. Und inzwischen sitzt er dann immer im Golfzeug. Bei Golf ist auch so. Bei Golf ist es so, dass durch Netflix und YouTube plötzlich eine totale Explosion der Popularität stattfindet.
Okay.
Bei einem Spiel, das es seit 400 Jahren gibt, das nicht leicht sozusagen zu bekommen ist, dass er teuer ist, dass, oder teuer sein kann, dass das eher so ein bisschen Elitencharakter hat, ja, aber gleichzeitig halt extrem geil ist und sich auch wirklich gut für Content eignet, weil du kannst alleine gehen, du kannst gemeinsam gehen, du kannst dir bestimmte Challenges machen, du kannst Schläger testen, du kannst Reisen machen, ja. Du kannst über die Pro-Tour reden oder über die andere Pro-Tour reden, also du kannst Dokumentationen machen über die Vergangenheit. Oder du machst es so wie Bryson DeChambeau und bei anderen, du machst wirklich als Profigolfer auch YouTube und verdienst eigentlich mit YouTube mehr als Profigolfer, ja. Weil du dort halt die Massen bekommst.
Ja.
Wie bin ich da jetzt hingekommen? Über YouTube-Dings, wie bin ich da jetzt gelandet beim Golf? Was war das Argument,
Netflix.
Das Argument, das ich machen wollte? Nein, ist egal.
Ja, rausgekommen.
Sind wir beide rausgekommen.
Ja, ja.
In unserer Begeisterung. ich finde es, wie gesagt, total faszinierend, wie sich die Medienwelten verändern und sieht das auch als wahnsinniges Privileg oder Glück, dass Bitcoin wiederum für mich die Dinge zusammenbringt, die mich interessieren. Weil dieses ökonomische, das eine ist Unterhaltung, das ist wunderbar, aber das Problem ist schon ökonomisch.
Ja.
Und da ist halt, bietet uns Bitcoin diese digitale spannende Basis, die ist einfach vorher nicht da war. Weil du auch sagst, wir haben vorher über Immobilien und so weiter geredet, ja. Wir hatten ja die Alternative nicht. Es gab ja nicht mal ETFs von wegen Bitcoin. So, das heißt, ohne die Alternative zu kennen, hast du auch nicht wirklich eine Perspektive, um einschätzen zu können, ob das jetzt smart ist oder nicht, was du da tust.
Genau. Ja, genau. Und deswegen ist man auch, finde ich, heutzutage wieder, auch weil das auch auf Bitcoin so gut zutrifft, dass in der Selbstverantwortung auch gewisse Entscheidungen jetzt vielleicht mal nicht zu treffen, wie es vielleicht früher üblich war, weil es vielleicht keine Alternativen gab oder weil es nur eine richtige Entscheidung, also richtig ist, richtig und falsch sind sowieso immer ein bisschen Perspektiventhemen. Aber und heutzutage hast du halt die Palette an Möglichkeiten und musst für dich entscheiden, für dich, deine Familie, was auch immer, welchen Weg du gehen willst und was Sinn macht so. Und damit muss man sich halt auseinandersetzen. Und das ist nicht mehr so einfach wie, einfach war es wahrscheinlich nie, aber das ist nicht mehr so singulär, dass du sagst, okay, ich mache jetzt einfach nur noch eine Immobilie und dann passt es, habe meine Immobilie und dann arbeite ich weiter. Vielleicht habe ich irgendwann meine zweite oder dritte oder vierte. Sondern hey, ich habe ETFs. Ich habe Edelmetalle. Edelmetalle hat es früher wahrscheinlich auch, aber vielleicht war es auch Zugang schwieriger.
Mhm.
Aktien an sich. Ich habe Bitcoin und dann, wenn es noch weitergeht, irgendwie Altcoins und Kryptowährungen und so weiter. Also gibt es eine breite Bandpalette, so, die man dann auch abfertigen kann. So. Und das wird dann zeigen, wie man sich, was dann recht behält und was dann wirklich langfristig auch noch Sinn macht. Auch teilweise bei einzelnen Unternehmen, wenn es um Aktien geht. Ne?
Vielleicht ist das auch es gibt einen Marketing-Gedanken, den ich noch loswerden wollte zu Bitcoin. Ich weiß gar nicht mehr, wo mir der in den Kopf geschossen ist, aber es ist ganz wichtig.
Ja.
Das ist auch gar nicht so positiv, aber es ist ja schon so, dass du zum Beispiel ein Michael Saylor, ein Jack Mallers, diese amerikanischen Bitcoin-Bullen, als CEO darfst du dich nicht ins Fernsehen setzen und sagen, meine Aktie geht auf 5.000, kauf meine Aktie ist so geil.
Ja.
Ja?
Ja.
Das ist verboten.
Ja.
Du kannst aber sehr wohl aus deiner Aktie einen Bitcoin-Proxy machen und dann den Rest des Tages nur über Bitcoin reden und wie geil Bitcoin ist.
Ja.
Ja? Und das machen die schon.
Ja.
Also das haben die schon verstanden, dass sie quasi ihr eigenes Ding pushen können in dieser neuen Medienwelt, wo du quasi die Leute sich selber ihre Experten suchen. Und das ist eigentlich das, worauf ich jetzt auch zum Abschluss langsam hinaus wollte. Was du brauchst, ist, das hat man früher Medienkompetenz genannt, aber es ist mehr als das. Ich glaube, da passt das vielleicht rein. Wir reden von dieser Selbstverantwortung, Eigenverantwortung. Du musst eigentlich viel mehr Eigenverantwortung übernehmen in dieser Welt, weil du musst überlegen, okay, womit verbringe ich meine Zeit? Ich habe so viele Möglichkeiten. Früher hast du den Fernseher angeschaltet, ist nichts gelaufen, hast den Fernseher abgeschaltet. Heute, es gibt die Situation nicht. Du musst aktiv entscheiden, gucke ich jetzt fern oder nicht. So. Ja. Früher hattest du vielleicht zwei Möglichkeiten, studieren zu gehen. Heute kannst du theoretisch alles lernen, was du willst, mit deinem Computer.
Exakt.
Früher hattest du zwei Möglichkeiten, was du machst, Arbeit. Ja. Heute kannst du alles machen, was du willst, mit dem Computer.
Ja.
Das heißt, haben sie dir vorgesetzt, die Tagesschau und du kannst doch aussuchen, welche Zeit du abonniert hast, so mehr oder weniger. Heute musst du nicht nur deine Zeitbudget, sondern auch deine Aufmerksamkeit, musst du überlegen, okay, wem gebe ich eigentlich meine Aufmerksamkeit? Wem gebe ich mein Vertrauen? Ja. Und das führt doch automatisch dazu, dass die Schlauen müssen doch mehr Eigenverantwortung übernehmen, sonst kommen sie ja gar nicht mehr durch den Tag. Sie müssen ja irgendwo sagen, nein, ich mache jetzt das, nein, ich gucke jetzt das. So, und viele werden wahrscheinlich in so einer, diese Doomscrolling-Ding, aber immer mehr, und ich glaube, das sieht man eben in vielen Bereichen, egal ob das jetzt Bitcoin ist oder Sport ist, immer mehr Leute versuchen irgendwie da rauszukommen und es anders anzugehen, weil sie wissen, sie müssen etwas unternehmen.
Ja. Vielleicht noch ein kleiner Punkt dazu. Ich habe meine Bachelorarbeit damals geschrieben zum Thema The Impact of Co-Creation on Customer Experience. Das heißt, wenn du den Leuten eine Auswahl gibst am Ende vom Produkt, jetzt sagen wir es im E-Commerce-Bereich jetzt, dann will ich dazu den Punkt zu Bitcoin finden oder allgemein zur Gesellschaft dann, was das für ein, wie hoch die Bandpalette an Variationen von Farben oder Funktionalitäten sein darf, bevor es eher verwirrend bzw. unangenehm wird, sodass dass die Customer Experience, also die Kundenzufriedenheit am Ende oder die Erfahrungswerte nicht ins Negative rutschen. Und das ist eigentlich relativ schnell schon der Fall. Also ich glaube, vielleicht waren es 2-3 Variationen, ab dem 3., 4. wird es schon langsam weiter zu viel. Und das betrifft es ja heutzutage. Also du hast so viele Möglichkeiten, zig Möglichkeiten, dass du gar nicht weißt, was du machen willst und dich, so wie du sagst, gegen Dinge entscheiden musst, nicht für Dinge. So. Ich muss gucken, nicht zu viel in meinen Laptop zu schauen oder zu viel auf YouTube oder in den sozialen Medien unterwegs sein, zu viel in meine Mails, zu viel hier, zu viel da. So. Und das ist dann die Schwierigkeit, die jetzt eine ganz andere und eine moderne Lösung irgendwie von uns erwartet. So. Ich habe noch eine andere Frage an dich, Nico, weil wir über Marketing gesprochen haben und jetzt, weil du gesagt hast, Michael Saylor. Was hältst du von Michael Saylor? Was ist dein Empfinden?
Das ist eine sehr offene Frage.
Ja, genau. Also, kannst auch in alle Richtungen antworten.
Ich glaube, dass der aus einer Welt kommt, die für uns Normalos ganz schwer nachzuvollziehen ist. Mhm. Der war ja schon Billionär vorher.
Mhm.
Dazu kommt noch dieses Amerikanische, dieses mach mal Geld, mal Dings, das ist auch für uns schwer nachzuvollziehbar. Mhm. Und ich glaube im Kern wirklich, dass er im Grunde das tut, was wir alle tun. Er hat sich das eingesehen und hat gesagt, okay, wenn du wirklich das wirkliche First Principles überlegst, ist Bitcoin eine binäre Angelegenheit. Es gibt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit A ist, es scheitert aus irgendeinem Grund. Es geht einfach in den Arsch. Ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund geht das Ding auf Null. So. Und wir wissen natürlich, das ist der Lindy-Effekt, je länger es eine Technologie bleibt, desto geringer ist die Chance, dass es wieder verschwindet. Okay. Mhm. Wenn es aber bleibt, dann hat das Konsequenzen. Und eine der Konsequenzen ist, dass diejenigen, die früher oder mit mehr dabei sind, relativ zu denen, die später dazukommen, profitieren.
Ja.
Und ab dem Zeitpunkt, und das würde ich schon sagen, ist es dann bei ihm schon noch einfach eine Ego-Sache. Dass er sagt, okay, wenn ich meine Karten richtig spiele und wenn das so klappt, ja, dann werde ich irgendwann mal wahrscheinlich Warren Buffett und Elon Musk und selbst Jeff Bezos in Sachen Net Worth überwinden. Ja. Und ich meine, wenn ich mal eine Milliarde auf der Bank habe oder was, kann ich mir schon alles kaufen, was ich möchte. Ja. Da geht es ja nur noch um die Frage quasi dieses und. Ich meine, er hat ja diese Mobile Wave geschrieben. Er hat sehr viel intensiv über diese technologischen Entwicklungen nachgedacht. Und da gibt es, ähnlich wie bei Larry Fink, der den Gold-ETF verpasst hat, Gibt es dieses Phänomen, dass du sagst, ja, okay, scheiße, das mit den Apps und mit dem Apple, das habe ich irgendwie verpasst. Da war ich nicht dabei. Aber statt dem hinterher zu rennen, suche ich das Nächste. Und was ist das Nächste? Bitcoin. Ja. Digitales Kapital. Weil natürlich, ich mache das ja auch nur, ich bin ja, was er argumentiert, bin ich vollkommen bei ihm. Ich mache das ja auch nur deswegen, weil ich wirklich der Meinung bin, dass Bitcoin eine bahnbrechende Technologie ist. Ja. Und diese Vermengung zwischen Technologie und Kapital, die Bitcoin bietet, das ist mehr als unter Anführungszeichen nur ein neues Gadget. Ja, das ist, da musst du auch eben verstehen, was ist überhaupt Geld, was ist Kapitalmärkte, was heißt das alles, wie führt sich das zusammen? Mhm. Ja? Und ja, da glaube ich, hat er gesagt, dass da gehe ich jetzt all in. Ja? Plus eben dieses durchaus Vorteil, du kannst dann, er hält natürlich selber sehr viel MicroStrategy-Stock und du kannst dann MicroStrategy-Stock pushen, ja, indem du über Bitcoin redest und es ist SEC-mäßig in Ordnung. Ja. Ja. Das kommt auch noch dazu. Ja. Ja, und da gibt es eine Dings, ja, politischer, ja, Einfluss, all diese Dinge kommen dann downstream dazu. Ja. Was hältst du von ihm?
Ja, also ich bin jetzt nicht so versiert wie du jetzt, sag ich mal, in dem Bereich. Ich glaube, ich habe nicht so viel von ihm angehört. Ich finde ihn, wie gesagt, marketingtechnisch auch wieder sehr interessant. Weil oft, es ist ja so, wie du sagst, ich finde dieses Amerikanische, was sponsert Europa, oder vielleicht ist es auch so ein deutsches Ding. Warum macht er das überhaupt? Also er ist ja schon sehr weit so und er hat seine Company und er hatte schon alles irgendwie gefühlt erreicht, was er erreichen wollte vielleicht. Oder klar, es gibt immer mehr und ich glaube, irgendwie muss man ja auch nach was streben, weil einfach zufrieden sein und nichts mehr machen, das ist ja, glaube ich, auch nicht schön, das ist ja auch langweilig, genau. Aber da geht ja eine starke Extreme, würde ich sagen, dass er für Bitcoin so krass einsteht. Und da finde ich es halt spannend, wie oft er auftritt irgendwo, wie oft er irgendwie Präsenz im Internet zeigt und das Thema immer weiterführt und nebenbei eigentlich diese Company führt im Endeffekt. Und da finde ich es halt spannend zu beobachten, was für eine Frequenz er an den Tag legt. Weiß ich nicht, bin gespannt.
Ich habe die Geschichte ja schon mal erzählt, aber der Typ ist ja auch einfach ein Tier, was das betrifft. Ja, also der letztes Jahr in Prag, ja. Da war einer, den ich kenne, der war da im technischen Team dabei. Ich habe mit ihm am Vormittag um 10, glaube ich, auf der Bühne einen Fireside-Chat gemacht, ja, und danach hatte er noch 5 oder 6 Live-Interview-Podcasts, ja, und er hat erzählt, ja, und dann geht der Letzte raus, die Tür geht zu, Magazine steht auf, klappt den Laptop auf und zieht sich irgendeinen anderen Bitcoin-Podcast rein, ja, also der ist halt auch einfach in dem Rabbit Hole drin. Ja, ja. Und ja, also ich glaube, er hat schon verstanden, dass du quasi über diese ganzen verschiedenen Kanäle die Leute erreichen kannst und dass es schon seine Aufgabe ist auch, so viel wie möglich Leute von Bitcoin, ja, zu überzeugen, ja, weil das ihm hilft, Bitcoin hilft und so. Also dass quasi du immer mehr Leute reinkriegen musst, was ja durchaus dann anderen auch aufstößt. Ja. Die sagen, ja, ihr wollt ja nur eure Bags pumpen. Ja, das ist bei ihm sicher so. Ja, ja, ja. Ja? Das ist bei ihm sicher so. Aber wie gesagt, ich meine, die Geschichte mit dem Gold-ETF ist deswegen so interessant. Vielleicht finde ich es. Da gab es mal einen Podcast, 5, 6 Folgen, wo sie eben die Geschichte vom Gold, vom Spider GLD Gold-ETF erzählen. Mhm. Ja. Und das war halt ein kleinerer ETF-Anbieter, der halt ein Produkt gestaltet hat, das es so noch nicht gab. Mhm. Es gab einfach noch keine Rohstoff-ETFs. Es gibt es in Europa bis heute nicht. Mhm. Es gibt nur ETPs und ETNs. Und das hat halt deswegen geklappt, weil die quasi diese Pionierarbeit gemacht haben. Und bei Bitcoin, das war eben auch so, ja, so ein Pionierding.
Das wusste ich gar nicht. Interessant. Also, ja. Dass er da auch da jetzt nochmal versucht hat, sozusagen diese neue Welle zu schlagen mit Bitcoin. Also die Vorgeschichte von ihm.
Das ist Larry Fink. So
ja. Larry Fink. Aber bei dem mit dem Mobile und dass das nächste große Ding meint.
Ich glaube, wenn du ihm genau zuhörst, er spricht ja davon, ja, von diesen Digital Monopolies. Ja, Apple, Microsoft, Google. Ja. Ja. Also er kommt aus dieser Dotcom-Bubble. Hat übrigens auch daher ein bisschen da hat er einmal was Fragwürdiges gemacht. Ja. Da hat er damals nämlich seinen Stock gepusht. Okay. Dafür hat er eine Strafe bekommen. Okay. Während der Dotcom-Bubble als junger CEO, ja, hat er zu stark Werbetrommel gerührt. Ah, okay. Ja, und da hat, ja, hat er eine SEC-Strafe bekommen. Mhm. Ja. Und er hat, dann hat er aber nachher das alles miterlebt und du musst dir denken, MicroStrategy, ja, Microsoft, MS, Michael Saylor, ja, der hat die Firma auch immer geführt, hat aber dabei zugesehen, wie seine ist okay gelaufen, aber ist nie auch nur annähernd rangekommen an diese Tech-Giganten, die da entstanden sind. Und sieht halt auch, und das muss man schon sagen, dass also auch auf der Kapitalseite, dadurch, dass der Dollar abwertet, war das quasi eine Zombie-Company, die ohne, wie ein Geisterschiff, das zwar das ist noch nicht untergegangen, aber es ist halt völlig steuerungslos und orientierungslos auf den Weltmeeren herumgefahren und hatte auch nicht wirklich ein Ziel, wo es hinfahren soll, außer dass es halt nicht untergeht. Und das, ich glaube, sieht eher so, dass quasi, wenn du es nicht schaffst, mit den Mag 7 mitzuhalten, dann bist du quasi auf dem Kapitalmarkt auch uninteressant und dann dementsprechend irgendwo tot. Und er sieht halt in Bitcoin die Chance, quasi das zu umgehen. Ja. Ja. Und dann ist er irgendwann auf die Idee gekommen, naja, dann nehme ich halt die Bitcoin bei mir auf die Bilanz und verkaufe den anderen Wandelanleihen und Wertpapiere, irgendwas, was sie in ihre Dinge packen können, wo dann Bitcoin drin ist, ohne dass Bitcoin draufsteht. So. Das ist so sein Ding jetzt, was er jetzt gerade macht. Ja.
Ja, mega spannend. Ich bin echt gespannt, was da noch so aus der Ecke... Du siehst ihn ja wahrscheinlich wieder, oder?
In Prag, ja.
Nächste Woche ist es, oder?
Wenn das rauskommt, war es schon.
Ja, genau.
Ja. Das darf man nicht... wenn das rauskommt, war es schon. Deswegen denkst du, ja, also kann ich dann da auch berichten. Ja. Mal sehen, ob ich was Spannendes mitbekomme. Ja. Jack Mallers wird auch da sein, ja. Auch so ein Fall, ne? 21 Capital, Tether, Softbank, Cantor Fitzgerald und Jack Mallers. Was ist die Rolle von Jack Mallers? Laberbacke. Sehr sympathische, sehr eloquente, inhaltlich sehr starke Laberbacke. Ja. Ja, du brauchst jemanden, der das Marketing nach außen macht. Ja. Und da brauchst du jemanden, der das authentisch kann.
Ja.
Und da gibt es halt Mellers und Saylor und dann kommt lange nichts. Ja. Bergen, danke dir. Das hat richtig viel Spaß gemacht.
Mir auch, ja.
Sag uns doch, wie finden wir dich? Wie finden wir Cointracking?
Wir sind auf allen Kanälen, also cointracking.info, aber über deinen Link, dadurch, dass wir Partner sind,
Sag
wieder mal vielen Dank, dass wir Partner sein dürfen, gibt es auch 10% Rabatt auf alle Abos und 5% extra, wenn man mit Bitcoin zahlt. Das heißt,
über den Link, ganz wichtig, es gibt keinen Code, aber es gibt den Link.
Genau, und dann ist das automatisch, wird es dann beim Checkout dann abgezogen. Sonst haben wir alle Kanäle, also wir haben YouTube, Instagram, Twitter, kann man gerne vorbei, oder X, kann man jederzeit vorbeischauen, wenn man Lust hat. Vor allem versuchen wir natürlich in diesem ganzen Steuerthematik mit dem Team alles aufzuklären, die Leute aufzuklären, international sowie im deutschsprachigen Raum. Und da haben wir auch einen deutschen Kanal, falls man sich jetzt nur in dem Fall natürlich für den interessiert. Da ist Cointracking Dach. Und da kann man sich dann auch nochmal Content anschauen, um da auch gegen Ende des Jahres wieder sicher zu gehen, okay, ich weiß jetzt, was nächstes Jahr zu tun ist. Oder in Deutschland ist jetzt zum Beispiel am 31.07. jetzt die Steuerfrist. Falls jemand aus Deutschland zuschaut, dann kann er sich auch das Video anschauen bei uns.
Cool, das werde ich verlinken und werde das Video auch davor schauen, dass ich es bringe, damit es nicht, warum hast du mir das nicht vorgebracht? Ja. Danke fürs Vorbeikommen, Berken. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.